Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über das DAX-Mirakel, einen Schock bei Logitech und den neuesten Aufreger über Elon Musk. Im Thema des Tages geht es um den AI Monday und wer von Nvidias neuem Chip am meisten profitiert. Und in der AAA-D verraten wir euch, ob ihr Douglas zeichnen solltet oder nicht. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
und Holger Czepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Dienstag, der 19. März und wir wünschen euch einen bewegten Start in den Tag. Ja, der DAX, der hat sich in den vergangenen 4 Handelstagen auf Schlusskursbasis nicht mehr richtig bewegt. Immer nur so ein paar Pünktchen. Und er hat 4 Tage nacheinander Minus geschlossen. Aber wenn man das Minus zusammenrechnet, ist das 0,1 irgendwas. Also es ist wirklich ein DAX-Mirakel, würde ich es mal nennen. Und an der Wall Street, da haben wir viel stärkere Bewegungen in beide Richtungen gesehen. Der S&P 500, der ging am Montag am Ende bei 5.149 Stellen aus dem Handel. Das war ein Plus von 0,6%. Und der Nasdaq erreichte 17.985. Das war ein Prozent mehr als am Freitag. Und zwischenzeitlich standen die Kurse sogar noch höher. Aber dann gab es Zinsangst. Und die Zinsangst hat einen Teil der Gewinne wieder weggefressen.
Ja, und in Deutschland hat davor schon die Aktie der Hannover Rück ein Rekordhoch erzielt. Nach Vorlage der Jahreszahlen ging es da hoch bis auf 248 Euro je Aktie. Dabei waren die Eckwerte des Ergebnisses ja seit Februar bekannt. Der Gewinn im Geschäftsjahr 2023 war mit rund 1,8 Milliarden Euro der höchste der Firmengeschichte. Und auch der Ausblick für das neue Jahr ist optimistisch. Die Aktie ging dann am Ende aber unverändert aus dem Handel. Immerhin, die Dividende wird erhöht. Dieses Jahr gibt es 6 Euro plus 1,20 Euro Sonderdividende.
Und dicke Pluszeichen gab es erneut bei Rheinmetall. Die Aktie des Rüstungskonzerns legte um 4,4% auf 477,10 Euro zu. Und ein Grund war eine Studie der DZ-Bank. Die haben nämlich ein neues Kursziel ausgegeben und das beträgt 524 Euro. Und im Laufe des Jahres erwartet die DZ-Bank den Zuschlag für mehrere größere und langfristige Rüstungsprojekte und einen Anstieg des Auftragsbestands auf über 50 Milliarden Euro.
In der Schweiz sorgte der überraschende Rücktritt des Logitech-Finanzchefs bei der Aktie für einen Abschlag von 6,8%. Und in New York machte Tesla einen Satz nach oben. Der E-Autobauer will den Preis für alle seine Modelle der Y-Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten zum Monatsende um $1.000 erhöhen. Gestern erst hatten wir die Rede davon, dass der Preisverfall bei gebrauchten E-Autos den Hertz-Chef seinen Job gekostet hat. Und jetzt das. Die Tesla-Aktie notierte am Ende 6,3% fester.
Wahrscheinlich hoffen die drauf, dass es noch so ein Schlussverkauf im März gibt. Das macht man ja ganz häufig, dass man dann noch die Leute zu animieren will. Und dann haben wir am Montag noch erfahren, was Tesla-Chef Elon Musk gegen seine depressiven Episoden macht. Es gab ja dieses Interview mit Don Lemon, das der ehemalige CNN-Journalist geführt hat. Das wurde ja veröffentlicht. Und danach hat Musk ein Rezept für das Narkosemittel Ketamin, um, und dann Zitat, einen negativen chemischen Zustand in meinem Gehirn wie eine Depression zu behandeln. Und von dem sei er zeitweise betroffen von diesen depressionsartigen Zuständen. Und Musk bestritt, das Medikament zu missbrauchen. Und er sagte, es habe keinen Einfluss darauf, was er auf seiner Social-Media-Plattform postet, was den Milliardär und seine Unternehmen wiederholt in Schwierigkeiten gebracht hat, was er da gepostet hat. Und er sagte, er nehme alle 2 Wochen eine kleine Menge oder sowas in der Art. Und dann sagt er noch wörtlich, wenn man zu viel Ketamin nimmt, kann man nicht mehr richtig arbeiten. Ich habe eine Menge Arbeit.
Der mögliche Drogenkonsum von Musk, der hat bei den Anlegern schon Besorgnis erregt. Doch in dem Interview erklärte er, dass er sich positiv auf den Gewinn des Unternehmens ausgewirkt habe. Zitat: Vom Standpunkt der Wall Street aus gesehen, kommt es auf die Umsetzung an, so sagte Musk und meinte damit, dass er liefert. Und dann fügt er noch hinzu, wenn es etwas gibt, das ich nehme, dann sollte ich es auch weiterhin nehmen.
Ja, prima. Dann mach ich mal die Termine, lieber Eckart. Da haben wir heute einen ganz wichtigen Termin, der ja einer der sonst weniger beachteten Termine ist. Es geht nämlich um die Sitzung der Bank of Japan und die könnte ein Ende des Minuszinses verkünden. Das wäre zwar nur ein kleiner Schritt, aber es wäre die erste Zinsanhebung seit 2007. Da gab es ja nicht mal das iPhone, als sie das letzte Mal die Zinsen mal erhöht haben. Und was da passieren könnte, nämlich Milliarden in Bewegung setzen, sollten nämlich japanische Anleger ihr Geld, was sie derzeit noch im Ausland haben, nämlich repatriieren, weil sie zu Hause annehmen, wieder mehr Prozente zu bekommen. Und deswegen ist der Zinsschritt nicht ganz ohne. Dann gibt es von Firmen noch Zahlen von Fraport, Amadeus Fire, Deutz und Xiaopeng. Und die Commerzbank bringt den Geschäftsbericht raus.
Das Thema des Tages.
Fast hätten ja Apple und Alphabet dem Chip-Riesen Nvidia die große Show gestohlen. Stunden vor Beginn der großen KI-Konferenz von Nvidia in San Jose lenkte nämlich der Finanzdienst Bloomberg mit einer Meldung den Spotlight auf zwei andere Firmen, nämlich Apple und Google. Und Apple befindet sich in Gesprächen mit der Google-Mutter Alphabet, um Googles künstliche Intelligenz Gemini in iPhones zu integrieren, so meldet das Bloomberg.
Damit war die KI-Agenda für den Tag erst einmal gesetzt. Nvidia-Chef Jensen Huang musste Montagabend aus der Defensive agieren. In einer Sportarena präsentierte er dann die neuesten Produkte für das KI-Zeitalter. Wir wollen im Thema des Tages die Dinge für euch sortieren und verraten, wer am AI Monday zu den Gewinnern und Verlierern zählt.
Doch vielleicht nochmal der Reihe nach. Apple und Alphabet sollen ja an einem Blockbuster-Agreement arbeiten, das die ganze KI-Welt neu ordnet. Und die Aktien von Alphabet, die gewannen daraufhin fast 5% und Apple ging immerhin 0,6% fester aus dem Markt. Und Apple und Alphabet lassen sich am besten als, na, vielleicht Fremenies bezeichnen, also Freunde, Friends und Konkurrenten, Enemies, also gleichermaßen, deswegen auch Frenemy. Und beide arbeiten ja beispielsweise bei Search zusammen. Alphabet zahlt Apple jedes Jahr Milliarden, damit die Google-Suche als Standardoption voreingestellt ist. Und nun könnte also Gemini erstmal die Standardoption für so ein cloud-basiertes KI-Agenten beim iPhone sein.
Apple liegt bei der KI anscheinend zurück und Google muss um die Dominanz bei der Suche fürchten. Ein Deal würde also beiden helfen, ihr Terrain zu schützen. Google muss nicht fürchten, schnell Marktanteile bei der Suche zu verlieren, wenn es seinen KI-Assistenten auf 2 Milliarden iPhones laufen lässt. Apple wiederum könnte gegenüber anderen Handyherstellern bei der künstlichen Intelligenz aufholen. Samsung hat ja bereits Smartphones mit zahlreichen KI-Funktionen am Markt, während bei Apple Siri immer noch häufig der Eindruck entsteht, dass sie überhaupt nicht versteht, was man von ihr will. Einziges Problem, die Regulierer könnten die Kooperation noch durchkreuzen.
Und am Abend strömten dann Kunden, Partner und Fans des Chip-Konzerns Nvidia ins SAP-Center, dem Heimatstadion der San Jose Sharks aus der National Hockey League, um Huangs Keynote auf dem jährlichen Nvidia-Konferenz zu hören. Und man muss wissen, diese Arena fast 11.000 Plätze. Und die Fans, die bekamen dann Nvidias neuesten Chip für künstliche Intelligenz präsentiert, die weitaus leistungsfähiger sein sollen als die bisherigen. Und damit will das Unternehmen seine Vorherrschaft, die es noch hat, zementieren.
Huang sagte, die neuen Blackwell-Grafikprozessoren würden die Rechenleistung für große Sprachmodelle massiv erhöhen. Der Blackwell-Grafikprozessor verfügt über 208 Milliarden Transistoren, verglichen mit dem letztjährigen H100, der 80 Milliarden Transistoren hatte. Die Zahl der Transistoren ist ein Maß für die Leistung. Angeblich soll die neue Chip-Generation auch weniger Strom verbrauchen.
Und Huang sagte, der Chip sei beim Training von KI-Modellen doppelt so leistungsfähig wie die aktuelle GPU-Generation und, das war noch viel wichtiger, verfüge über die 5-fache Kapazität bei der Inferenz. Das ist ja die Geschwindigkeit, mit der KI-Modelle wie etwa ChatGPT auf Anfragen reagieren können. Und Huang sagte, die Inferenzfähigkeit von Blackwell ist unübertroffen.
Gerade bei der Sache mit der Inferenz dürften auch Investoren genau zugehört haben, denn hier wird das größte Wachstum erwartet. Und hier hatte es zuletzt aufkeimende Konkurrenz gegeben. Chips können für das Training der Modelle verwendet werden und für die Interaktion der KI-Bots mit den Nutzern. Huang präsentierte auch eine weitere Wachstumsfantasie, den Einzug der KI in der Industrie. Nvidia ist hier mit seinem Omniverse unterwegs und versucht, Industriekunden mit dem Konzept der digitalen Zwillinge zu bekommen.
Und bei Analysten kam das Ganze ganz gut an. Analyst Vivek Arya von der Bank of America ist optimistisch für die Industriestrategie von Nvidia. Der Analyst wies auch auf das Potenzial hin, die globale Computerinfrastruktur mit Beschleunigungen in einer Größenordnung von 1 bis 2 Billionen Dollar umzugestalten. Und er stellt einen Markt in Aussicht, der in den nächsten 3 bis 5 Jahren auf 250 bis 500 Milliarden Dollar jährlich anwachsen könnte. Und diese Expansion wird durch wachsende Anwendungsfälle in Unternehmen und eben auch die Nachfrage verschiedener staatlicher Stellen unterstützt.
Er hat das Kursziel für Nvidia bereits kurz vor der Präsentation und der Analystenkonferenz am heutigen Dienstag von 925 auf 1100 Dollar angehoben. Auch andere Analysten haben zu Wochenbeginn ihr Kursziel angehoben. Und die YOLO-Anleger, die zeugen bereits mit Optionen, die bis zum Ende der Woche von einer Kursverdopplung ausgehen. Am Markt wurden Papiere mit einem Ausübungspreis von 1.940 Dollar gehandelt.
Davon war die Aktie dann doch noch sehr weit entfernt gestern. Die Märkte, die ließen sich vom optimistischen Wang nicht wirklich anstecken. Die Aktie lag nachbörslich 1,7% im Minus bei 869 Dollar. Immerhin profitierten einige Aktien, die Wang in seiner Präsentation genannt hatte. Dazu zählten etwa Dell und NetApp, die 2% stiegen, ebenso wie Cadence, die beim Industrie-KI mitmachen. Und die Konkurrenz, das ist vielleicht ein gutes Zeichen für alle Nvidia-Aktionäre, die konnte auch keinen Boden gut machen. AMD verlor nachbörslich 2,5% und Intel 0,4%.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Viele von euch haben uns gebeten, dass wir etwas zum Douglas-Börsengang machen. Der Bitte kommen wir sehr gern nach. Denn noch bis heute könnt ihr zeichnen und auch der erste Handelstag, der Donnerstag, der verspricht Hochspannung. Insgesamt sollen ja 34,6 Millionen Douglas-Aktien an den Markt kommen und das wird damit der größte Börsengang in Deutschland seit Porsche im Herbst 2022.
Zunächst mal ein Wort zu Douglas. Die Düsseldorfer bezeichnen sich selbst als Europas führenden Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty. Oh, schön, oder? Im letzten Geschäftsjahr 2022-2023, der geht von Oktober 22 bis September 23, hat Douglas einen bereinigten Konzernumsatz von 4,1 Milliarden Euro geschafft. Das ist immerhin ein Plus von rund 12%. Und der bereinigte Gewinn vor Steuern und Abschreibungen, das ist ja das bereinigte EBITDA, wird mit 726 Millionen Euro angegeben, wobei das Attribut bereinigt, da sollte man immer etwas hellhörig werden. Der Jahresüberschuss, also das, was hinten wirklich rauskommt, der lag im Geschäftsjahr bei 16,7 Millionen Euro nach minus 3,14 Millionen Euro im Vorjahr.
Ja, für diesen Einzelhändler mit einem Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und einem leicht positiven Jahresüberschuss, ja okay, mit deutlich positiver Tendenz, wird jetzt also eine Bewertung von 3,1 Milliarden Euro aufgerufen. Dieser Börsenwert ergibt sich, wenn man vom oberen Ende der Preisspanne 26 bis 30 Euro je Anteilschein ausgeht. Kommt mir jetzt auf den ersten Blick nicht super günstig vor, aber auch nicht extrem teuer.
Ja, sogar unter dem Umsatz. Ja, geht so. Und von den Konsortialbanken, die das IPO organisieren, heißt es, dass Douglas-Aktie bereits mehrfach überzeichnet sei. Das könnte daran liegen, dass sich wichtige Wettbewerber zuletzt gut entwickelt haben. Der amerikanische Parfümerie-Kettenmarktführer Ultra Beauty hat dieses Jahr schon ein Zehntel an Wert gewonnen. Ultra Beauty hat einen Börsenwert von knapp 26 Milliarden Euro, ist also 9-mal so groß, wie Douglas am oberen Ende der Preisspanne wäre.
Ja, um das einzuordnen, Douglas hat 1850 Geschäfte und Ultra Beauty zählt 1355 Stores. Wobei Ultra Beauty mehr als 10 Milliarden Dollar Umsatz macht, also doppelt so viel wie Douglas. So gesehen wäre bei den Düsseldorfern schon noch Luft nach oben. Natürlich sind die Märkte, also USA einerseits und Deutschland andererseits, nicht eins zu eins vergleichbar. Sowohl was die Konsumtrends angeht, gibt es Unterschiede, als auch was die Bewertung von Börsenfirmen allgemein angeht.
Und ein weiterer Unterschied ist die hohe Schuldenlast von Douglas. Die deutsche Parfümeriekette sitzt auf einem Schuldenberg von mehr als 3 Milliarden Euro. Und der Verschuldungsgrad ist damit Faktor 4,7. Das ist schon relativ üppig. Alles, was über 3 ist, ist ja immer so ein bisschen wackelig. Und die Schulden sollen durch den Börsengang zwar abgebaut werden, tatsächlich sollen die Einnahmen aus dem Börsengang hauptsächlich dafür verwendet werden. Das IPO soll aber nur gut 900 Millionen in die Kasse spülen. Es werden also noch mehr als 2 Milliarden Euro Schulden übrig bleiben.
Ja, und insgesamt muss man sagen, Beauty und Beauty-Produkte sind an der Börse gerade so mittelmäßig gefragt. L'Oreal und Coty, da kennt ihr vielleicht die Marke Lancaster, notieren nicht nennenswert höher als 2023 und die japanische Shiseido, die steht sogar im Minus. Andererseits, LVMH mit Beauty-Marken wie Sephora hat sogar ein Plus von 16% geschafft, aber das ist Luxus. Und blickt man auf Ultra Beauty und LVMH, dann könnte man argumentieren, dass Douglas nach dem Börsengang Potenzial hat.
Und es spricht noch etwas dafür, dass der Douglas-Börsengang ein Erfolg wird. Die letzten IPOs in Deutschland, die konnten sich durchaus sehen lassen. Schott Pharma hat seinen Zeichnern einen Gewinn von 48% gebracht. Und wer beim unkonventionellen Börsengang von Renk Anfang März in den ersten Handelsstunden zugriff, liegt sogar fast 60% im Plus. Also Eckart, ja, werde ich jetzt zeichnen? Also ich glaube, ich werde das so wie immer machen. Ich werde einfach ein paar Stücke zeichnen und dann sofort mit Zeichnungsgewinn hoffentlich verkaufen. Was machst du?
Ich wäre schon grundsätzlich bereit zu zeichnen, aber ich glaube, diesmal muss das Börsendebüt ohne den Eckart stattfinden. Nicht, weil ich jetzt Douglas schlecht fände, aber Parfümerien und Beauty-Online-Handel, das ist nicht so ganz meine Kragenweite. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an aaa@welt.de, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Walter aus Wien hat uns geschrieben. Ich möchte bei den Dividendenaktien darauf hinweisen, dass sie viel unrentabler sein können als Gewinne aus Aktien. Bei Gewinnen aus Aktienverkäufen zahle ich als Österreicher 27,5% Steuern, habe ich. Bei Dividenden zahle ich diese 27,5% und, wenn es eine ausländische Aktie ist, die Quellensteuer. Man sollte annehmen, dass es da zumindest innerhalb der EU kein Problem ist und dass die Staaten Abkommen geschlossen haben. Aber spannenderweise hat Deutschland mit Österreich kein Abkommen geschlossen, was bedeutet, dass ich auf die Dividenden in Summe 43,5% Steuern zahle. Und das ist der Grund für mich, schreibt er, Firmen mit hoher Dividende explizit zu meiden. Danke für die ehrliche Rückmeldung, lieber Walter. Das mit der Quellensteuer ist ein Riesenärgernis. Da wird nichts getan, um die Anlegerkultur zu fördern, schon gar nicht länderübergreifend. Da muss ich dir zustimmen.
Und hoffentlich kein Ärgernis und auch eine Förderung der Aktienkultur wird heute Defner und Chapitz sein, der muntere Schwester-Podcast. Und da gebe ich meinen Bären den Mitarbeitern von Rheinmetall. Wer wissen will, warum, muss reinhören. Und wir diskutieren auch das Buch von Joe Ackermann und den deutschen Immobilienmarkt. Und wer mitreden will, muss reinhören. Und wer auch wissen will, wie es mit Douglas und allen anderen Sachen weitergeht, der muss hier reinhören. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.